Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Heute geht's um ein Gerät, das auf vielen Yachten ungefähr denselben Status hat wie der Feuerlöscher. Man ist sehr beruhigt, dass es da ist und hofft inständig, dass niemand fragt, wie funktioniert das eigentlich? Denn spätestens, wenn es ernst wird, ist, hallo, kann mich jemand hören? Keine Funkstrategie. Dann sollte man wissen, was Mayday bedeutet, Pan-Pan, Security, DSC oder auch Kanal 16 und warum der rote Knopf nicht die maritime Variante von Alexa, hilf mir mal ist. Darüber sprechen wir heute mit Sven M. Rutter. Ihr kennt den, der hat schon mehrere Artikel in der Yacht geschrieben. Außerdem hält er großartige Webinare. Und heute geht es um VHF, Seefunk, echte Notfälle, typische Funkpannen und die große Frage, warum selbst gestandene Skipper beim Griff zum Mikro manchmal klingen wie so Praktikanten. Sven, erstmal schön, dass du da bist beim Podcast der Yacht.
Herzlichen Dank und ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen bei euch.
Sag mal, was ist da los? Warum haben, ich sage wir, denn auch ich als Skipper, Funk nicht gerne? Was ist mit uns los?
Ich weiß es nicht. Vielleicht hat das so ein bisschen mit dieser Funkdisziplin zu tun, die man da beim Funkschein lernt. Und dann feststellt, oh, das ist ja alles ganz kompliziert. Tatsächlich ist es gar nicht so kompliziert. Das ist alles rein logisch. Und es ist auch nicht so schlimm, wenn man mal irgendwo einen Fehler macht, dann kriegt man nicht irgendwie gleich einen Strafbefehl oder was weiß ich. Es ist tatsächlich auch meine Beobachtung, dass viele Funkgeräte an Bord haben, aber sich nicht so richtig trauen, das zu nutzen. Ich fand dein Beispiel mit dem Feuerlöscher schon sehr treffend, ja.
Es hat sich natürlich technisch auch wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Welche Rolle spielt denn jetzt eigentlich Seefunk im realen Bordalltag überhaupt noch?
Also Seefunk spielt nach wie vor eine große Rolle. Ich sage immer so, also mit dem Seefunkzeugnis erwirbt man sich gar nicht so den Zugang am Verkehr eigentlich erst so richtig teilzunehmen, weil es geht eigentlich weniger um diese, dass man immer so zuerst dran denkt, Notfall, Notruf, das ist natürlich eine wichtige Funktion vom Funk. Aber es ist hauptsächlich auch die Kommunikation mit anderen Schiffen, wenn man irgendwo eine unklare Situation ist und so weiter. Ich habe schon so oft in meinem Leben unklare Situationen oder potenziell brenzliche Situationen dadurch lösen können, dass ich einfach mal zur Funke gegriffen habe. Also ich kann da mal ein Beispiel nennen. Das erst ein paar Jahre her ist, da bin ich in den Hafen angesteuert, nachts sehr enges Fahrwasser und ich hatte eine große Segeljacht mit viel Tiefgang. Ich konnte aus dem Fahrwasser auch nicht raus. Und dann sah ich einfach von hinten große Schiffe auf mich zukommen, rechts und links rot-grün und zwei weiße übereinander und die kamen immer näher. Ja, was soll ich da machen? Ne? Ich komme da auch nicht raus. Ich kann mich jetzt überfahren lassen oder sonst was. Oder ich greife einfach mal zur Funke. Und dann habe ich den angerufen und habe dann da mal gerufen, Anne und Chip, hier so und so, Heading da und dahin. Da gab es nicht so viele, da war nur eins. Der hat auch sofort geantwortet und ich habe ihm gesagt, Mensch, du, ich bin hier vor dir, wahrscheinlich hast du mich nicht gesehen. Sagt er, ach Mensch, ja, Entschuldigung, hat er sich entschuldigt und ist vom Gast gegangen und die Situation war gelöst. Und sowas habe ich schon sehr oft. Es muss gar nicht so brenzlig werden. Es ist manchmal einfach auch nur so, man sieht ein Schiff am Horizont und man selber auch und denkt sich, naja, weiß ich auch nicht, was macht der jetzt, was mache ich jetzt? Dass man dann einfach mal miteinander spricht. Also ich habe es noch nie erlebt, dass da jemand sich gestört fühlt oder irgendwie sauer war. Und dafür ist Funk halt nach wie vor ganz großartig, weil es die einzige Möglichkeit ist, mit anderen Schiffen zu sprechen. Und da sehe ich nach wie vor den Hauptnutzen, ja.
Ein Freund von mir ist Öltankerkapitän. Der sieht das natürlich ein bisschen anders. Ne? Für den, wir nerven den, weil der kann nicht ausweichen. Ja, der ist auf so einem riesen Pott unterwegs. Und dann funkt den jemand wie du an. Und natürlich hat er den, also die meisten haben ja nun AES auch an Bord mittlerweile. Natürlich hat er den gesehen, weiß aber nicht, was er machen soll. Beziehungsweise er kann gar nicht viel machen. Ne? Und der antwortet einfach dann, get the fuck out of the way.
Kann halt
auch passieren.
Ja, natürlich. Also das ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen, da sind wir wieder am Anfang, warum Funk so selten genutzt wird, weil viele vielleicht auch unsicher sind, wann soll ich funken, wann soll ich nicht funken und so weiter. Aber in meinem Beispiel zum Beispiel war das ja die einzige Möglichkeit. Und es war auch für den anderen einfach mal vom Gas zu gehen. Ich konnte nicht schneller fahren. Also da ist ja irgendwo Schluss, wenn der Hebel auf dem Tisch liegt. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen Unsicherheit. Das erlebe ich natürlich auch, dass wir alles Mögliche nutzen, wo man sich so sagt, wenn man dazuhört, um Gottes Willen. Also ich habe auch vor Jahren mal den Fall gehabt, da war Nebel, das war auf der Ostsee, und da am großen Belt. Und da rief dann einer per Funk auf Kanal 16, er fährt da jetzt mit dem Sportboot rüber, hat aber kein Radar und die sollen alle auf ihn aufpassen. Und da habe ich mir auch so gedacht, also lieber Mann, das ist jetzt ein bisschen viel verlangt, ne? Und die haben ihm auch alle entsprechend zurückgegeben, bleib bloß, wo du bist. Und es ist auch der einzig gute Rat. Also manchmal wundert man sich auch, was soll das? Aber unklare Situation, wenn das wirklich ein... Klar, wenn der nichts machen kann, das weiß ich, dann weiche ich aus, das gibt's gar keine Frage. Aber manchmal gibt's so Situationen, wo man sich einfach mal abspricht. Es muss ja auch kein Öltanker sein. Das kann ja auch ein anderer sein. Ein Fischer, eine andere Yacht, was weiß ich, genau.
Ja. Du, bevor wir diesen Podcast groß aufzäumen, was Seefunk eigentlich bedeutet, gib uns doch mal nochmal schnell Nachhilfe. Wie setze ich denn einen vernünftigen Funkspruch ab?
Ja, das kommt natürlich ganz darauf an, was du vorhast. Ob du jetzt mit jemandem bilateral sprechen willst, ob du mit einem anderen Schiff, ob du eine Küstenfunkstelle anrufen willst oder ob du jetzt einen Ruf an alle aussendest. Mhm. Diese ganze Geschichte mit der sogenannten Funkdisziplin, die muss man ja nicht so als Funklyrik oder als Tradition sehen, sondern es ist ja einfach ein Werkzeug. Da sind in der deutschen Bucht, da sind Schiffe aus aller Welt unterwegs. Nur mal ein Beispiel zu nehmen. Ich bin da unterwegs und wenn ich jetzt da auf Kanal 16 funke, dann hören da alle zu. Dann halte ich mich an die Standards, damit jeder versteht, was ich meine. Und jeder weiß, worum geht's. Und da ist das wichtig. Wenn ich hingegen auf dem Arbeitskanal mit dir jetzt spreche, wir sind da beide mit dem Boot unterwegs, dann können wir sprechen, wie uns der Schnabel gewachsen ist, mehr oder weniger. Oder mit einer Küstenfunkstelle, da hört sonst auch keiner mit. Deshalb ist es ein bisschen unterschiedlich. Also es kommt sehr auf die Situation an. Ne? Mhm. Wenn ich da zum Beispiel dieses andere Schiff, den habe ich natürlich erstmal auf 16 gerufen. Und wenn er AIS hatte er auch, aber ich nicht. Ich habe die Yacht überführt, die hatte kein AIS. Dann hätte ich ihn natürlich per DSC angerufen, hätte ich ihn direkt auf dem Arbeitskanal vorgegeben, hätte meinetwegen die 13 genommen und hätte dann ihn da direkt angefunkt. So habe ich ihn auf der 16 angefunkt. Und dann sage ich einfach, das war jetzt auch ein Routine-Call, da kommt jetzt auch kein Mayday oder Pantbahn oder Security vorweg. So dringend war es noch nicht. Und dann rufe ich den einfach an und sage, ship near position with heading, weil ich seinen Namen nicht habe. Wenn ich seinen Namen habe im AIS, kann ich ihn auch direkt ansprechen. Mhm. Also AIS ist eine ganz tolle Ergänzung ja zum Seefunk. Und dann sage ich, this is, und dann wer ich bin. Und dann sage ich immer erstmal, can you read me? Also kannst du mich verstehen? Und dann geht so ein Gespräch los, genau.
Und wiederholst du deinen und den anderen Namen doppelt oder dreifach oder wie machst du es?
Naja, also offiziell soll man ja bis zu dreimal. Mhm. Das ist auch, ich mache es so ein bisschen situationsabhängig. In dem Fall habe ich mich mit meinem einmal begnügt, weil das jetzt auch ein bisschen eilig war. Aber normalerweise würde ich ihn jetzt dreimal sagen, damit er ihn gut versteht. Aber so wie im Flugzeugnis jetzt nochmal buchstabieren, das mache ich jetzt nicht unbedingt. Das mache genau. Ich dann nur, wenn ich dazu aufgefordert werde. Das ist mir auch schon passiert von Behördenschiffen oder so, aber ansonsten nicht.
Mhm. Würdest du sagen, dass man das Funkalphabet schon drauf haben muss?
Ja,
okay. Also aktiv, nicht nur passiv, ne, dass man weiß, dass Foxtrot F ist, es schon klar, aber aktiv, also was ist denn jetzt E? Ach ja, Echo. Muss das wie aus der Kanone geschossen kommen oder sagst du, ja, komm?
Also es kommt auch hier wieder drauf an, also den eigenen Schiffsnamen, den sollte man schon können, falls man danach mal gefragt wird. Und wenn es jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich setze in Security, habe eine Sicherheitsmeldung und sage jetzt, der Leuchtturm Kiel, der ist umgefallen oder ausgefallen oder was weiß ich jetzt, um mir ein Beispiel auszudenken, dann muss man ja immer sehen, Kiel, da steht K-I-E-L auf der Seekarte, da spreche ich so aus. Das spricht der Däne wahrscheinlich schon wieder anders aus, der Franzose auch wieder, der italienische Schiffer, der philippinische Schiffer, was weiß ich. Es geht ja nur darum, diese Zuordnung zu ermöglichen. Da sind so Buchstaben auf der Karte. Ah ja, die sind gemeint. Diese Buchstabenfolge sind gemeint. Und wenn ich sowas mache, dann schreibe ich mir das tatsächlich auch selber immer noch vorher auf. Also ich schreibe mir den Funkspruch einmal auf. Das ist ja nichts Eiliges. Und um ihn ablesen zu können. Das ist auch so ein Tipp für die Praxis. Weil da kommt man auch nicht ins Haspeln und ins Hudeln, dann kann man das einfach einmal schön aufsagen. Und da wäre schon ganz gut, wenn man das Kiel buchstabiert. Auch wenn es jetzt vielleicht so allgemein bekannt vorkommt, aber es gibt eben viele Leute, die vielleicht das ja so assoziieren können zu dem, was auf der Seekarte ist. Das wäre jetzt ja so ein Beispiel, wo man buchstabieren würde. Und den eigenen Schiffsnamen könnte man mal aufgefordert werden, das kann passieren.
Mir geht es so, dass so diese Funkdisziplin und dieses strenge, teilweise auch sehr deutsche, mir so eingetrichtert und eingebläut wurde, dass ich echt immer aufgeregt bin, wenn ich das Funkgerät in die Hand nehme. Und ich glaube, dass es vielen draußen auch so geht. Das heißt, du rufst einen Hafen an und jeder von uns hat schon erfahren, dass dann so ein sehr korrekter, dich korrigierender Hafenmeister dann da ist. Wie sollen wir damit umgehen? Also soll man einfach souverän sagen, ja, ist halt ein Korinthenkacker oder müssen wir einfach besser werden in unserer Funkansprache, in unserer Funkdisziplin?
Also ich mache das im Funk immer so, gerade mit Häfen und so, das ist ja wieder auf Arbeitskanälen, da hört nicht die ganze Welt mit. Ich mache es immer erstmal so, Tipp auch für die Praxis, ich höre immer erstmal rein. Meistens sind ja auch noch andere Schiffe, die mit dem Hafen sprechen und ich höre jetzt erstmal rein, wie wird da so miteinander gesprochen. Und wenn ich höre, wie der Hafen dann antwortet, dann weiß ich ja schon, aha, okay, der will das jetzt ganz genau, dann kriegt er das ganz genau. Und manche sind vielleicht auch eher locker und dann kriegt er das auch eher locker. Im Zweifelsfall würde ich immer versuchen, möglichst eindeutig zu sein. Das ist ja auch nicht so schwer, es ist ein Routineanruf. Das ist sein Name, this is mein Name, mein Rufzeichen und can you read me over, ist nicht so kompliziert. Und dann habe ich schon mal nichts falsch gemacht und dann ist das gut. Ich habe das tatsächlich bei Häfen auch schon öfter gemacht mit dem Reinhören, weil ich gar nicht wusste, wie man die ausspricht. Ne? Also das hast du ja manchmal auch.
Genau, gerade wenn du in Frankreich oder Griechenland bist, wo es dann echt schwierig
Kroatien
werden kann.
Kroatien auch schön, weil
Da
gibt es dann so welche, die fangen mit 4 Konsonanten an oder 3. Da hatte ich auch mal. Und dann sagst du dir, wie spricht man das aus? Und dann höre ich immer erstmal zu und dann weiß ich, ach, so spricht man das aus. Das öffnet meistens auch schon so ein bisschen die Tür. Das ist so ein kleiner Tipp, wenn man einen Liegeplatz haben möchte. Ich bin auch bei Liegeplatzanfragen immer überfreundlich, spreche immer von ihrem Beautiful Harbor, wo ich so viel schöne Nice Time spenden möchte und schon gespendet habe und so weiter und so fort. Das hilft auch immer ein bisschen.
Ja, das ist ein guter Trick. Jetzt merkst du schon bei mir und sicherlich auch bei einigen anderen, es gibt so Unsicherheiten und Fehlannahmen. Klär uns doch mal auf, was sind denn so typische Fehlannahmen, die wir oder viele von uns eventuell beim Funkverkehr haben?
Ja, ich glaube, eine große Fehlannahme, da haben wir schon drüber gesprochen, ist einfach die Überlegung, wann soll ich funken, wann ist das sinnvoll und wann nicht.
Mhm.
Die zweite ist auch, da haben wir schon drüber gesprochen, dass das so vieles generalisiert wird. Zum Beispiel, es wird immer Englisch gesprochen. Das ist zum Beispiel eine der größten Fehlannahmen. Englisch wird nur in 3 Fällen gesprochen, nämlich A, wenn ich auf Kanal 16 was aussende, weil da hört einfach die ganze Welt mit. Die sollen wissen, bin ich gemeint, geht mich das was an. Kanal 16 wird heute außer im Notfall kaum mehr benutzt, weil wir heute das DSC-Anrufverfahren haben. Der Fall ist also schon mehr oder weniger raus, außer im Notfall. Und da ist natürlich wichtig, dass alle verstehen, worum es geht. Das zweite Beispiel, wo in Englisch gefunkt wird, ist natürlich, wenn ich mit einer Funkstelle, wenn ich einen Ruf an alle Funkstellen aussende, dann, wenn ich alle rufe, weiß ich auch nicht, welche Sprache die sprechen. Also da Englisch. Und der dritte Fall ist ganz simpel, wenn ich mit jemandem spreche, von dem ich nicht sicher bin, ob er meine Sprache kann. Ansonsten kann ich auch mit einer, wenn ich jetzt in Deutschland einen Hafen anrufe, dann spreche ich mit denen auf Deutsch oder eine befreundete Yacht anrufe oder was weiß ich. Das ist völlig normal. Wer auch im Revierfunk mal hört, wird auch öfter hören, dass die Lotsen und so weiter Deutsch miteinander sprechen. Das ist kein Verstoß gegen die Funkdisziplin. Das ist auf ihrem Arbeitskanal, da sprechen die untereinander. Da können die das gerne machen. Und da muss man also auch gar nicht so viel Bedenken haben. Und das Dritte ist, glaube ich, einfach, es ist wirklich so ein bisschen Angst, was falsch zu machen. Eigentlich muss man sich nur mal in das Ganze reindenken. Diese ganze Funkablaufgeschichte ist eigentlich sehr logisch. Das hat man ja nicht gemacht, um es extra kompliziert zu machen, sondern im Gegenteil, um es einfach zu machen. Wir können damit weltweit operieren, ob ich jetzt in China bin oder in der Nordsee oder in Brasilien. Es sind eigentlich gar nicht so viele, diese paar Standards in den Abläufen und so weiter, die hat man sich ja eigentlich nur gedacht, um es einfacher für alle verständlich zu machen. Und wenn man dieser Logik folgt und sich selber mal überlegt, mal in den anderen hineinversetzt, die dazuhören und sagen, wie würde ich es denn kommunizieren, dass es alle wirklich mitkriegen, dann besteht da eigentlich auch kein großer Grund zur Sorge. Wenn man da nicht so völligen Unfug verbreitet, dann ist das alles gut. Funk ist halt auch eine nautische Kommunikationslösung. Das ist halt nichts, das ist keine Konkurrenz zum Telefon und war es auch nie. Alles, was man sonst, so wie wir hier sprechen, das macht man besser am Telefon. Hier geht es immer um nautische Belange und das sind auch immer dieselben, die versteht auch jeder. Und ja, also meine Erfahrungen sind da durchweg gut und kann nur immer sagen, hab da keine Scheu vor. Es gibt ja auch, man kann sich, auch wenn die Funkzeugnis schon länger her ist, dann gibt Sprechfunktafeln. Ich habe selber welche auf meiner Homepage, gibt's auch von anderen. Kann man sich runterladen, vor dem Turn nochmal durchgucken oder in die Navi legen neben die Funke und dann nochmal drauf gucken. Und dann ist das alles gar nicht mehr so schlimm, glaube ich.
Mhm. Dann gibt es auch immer noch so rechtliche Unsicherheiten. Also wenn ich jetzt, was ja auch viele haben, keinen Schein habe, ja, darf ich dann überhaupt funken? Und was ist, wenn ich nicht funke? Und umgekehrt, wenn ich einen Schein habe und ich höre nicht Kanal 16 ab? Diese ganzen Sachen, kannst du uns da auch noch ein bisschen drüber aufklären?
Ja, also wenn man die Funkzeugnispflicht richtet sich tatsächlich nach dem, was an Bord eingebaut ist. Das heißt, wenn an Bord eine Seefunkanlage eingebaut ist, dann muss ich auch ein Seefunkzeugnis haben, also in dem Fall das SRC beziehungsweise Binden, dann wenn eine Binnenfunkanlage eingebaut ist. Ob ich die jetzt einschalte oder nicht, das hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Also da fängt schon diese Funkzeugnispflicht an. Darf ich funken, wenn ich kein Funkzeugnis habe? Ja, das hat sich jetzt ja fast schon erübrigt, weil ich muss es ja schon haben, wenn das an Bord ist. Im Notfall darf natürlich jeder funken und bekommt da hinterher auch nicht irgendwie ein Knöllchen, weil er jetzt einen Notruf abgesetzt hat. Ganz im Gegenteil, bei mir gehört das immer zur Sicherheitseinweisung der Crew, die ich mit jedem Turn mache. Also ganz egal, ob das gute Freunde sind, mit denen ich schon 20 Mal gesegelt bin oder Leute, mit denen ich noch nie gesegelt. Es gibt immer, wenn wir an Bord sind, wenn wir einen Turn machen, immer am Anfang eine Sicherheitseinweisung, wo ich auch jedem nochmal sage, pass mal auf hier, das ist die Funke und die funktioniert, also jetzt DSC, Distress-Knopf und auch einmal Sprechfunk. Ich schreibe immer so ein Schema, wo schon dieser komplette Mayday-Call drauf ist, ausgelassen noch Position und Art des Notfalls. Wenn ich die beiden vorher schon wüsste, dann würde ich ja gar nicht losfahren. Aber die lasse ich noch auf, sodass das einfach vorgelesen werden kann. Denn für mich zum Beispiel als Schiffsführer, wo ich nun ja auch beruflich mit Yachten zu tun habe, wenn da irgendwo ein Leck ist, dann bin ich im Zweifelsfall auch der eher da gebraucht wird, weil er sich mit der Technik auskennt und weiß, was man da machen muss, als einer Funke. Das kann im Prinzip jeder diesen Spruch vorlesen. Und deshalb finde ich, ist es auch durchaus hilfreich, das delegieren zu können. Und wenn der oder die dann kein Funkzeugnis hat, ist das gar kein Problem. Interessant wird es nur erst, wenn dann eine Rückfrage kommt von der Rettungsleitstelle oder so, dann müsste ich dann ja wahrscheinlich wieder ran. Wichtig ist noch obendrein, dass die Funke muss angemeldet sein, ne? Also, das bei der Bundesnetzagentur, das muss auch noch sein.
Was ist denn, wenn ich echt Stress an Bord habe und ich rufe Mayday, aber es ist eigentlich gar kein Mayday-Fall? Was passiert denn dann mit mir?
Das kann ich dir so nicht sagen. Das wird einzelfallbezogen wahrscheinlich bewertet werden. Vor allem kommt es darauf an, welche Rettungskette dann anläuft und so weiter. Ob das dahinter eine Rechnung gibt oder nicht, das kommt dann immer darauf an, wer da kommt und wie das dann im Einzelfall bewertet wird. Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber das sollte man sich schon sehr genau überlegen. Es ist eigentlich, Notfälle sind ja ziemlich gut abgrenzbar. Natürlich kann es den Fall geben, wenn jemand über Bord fällt, ist das immer ein Notfall. Ne? Also ein Mensch im Wasser ist immer ein Notfall. Und jetzt setze ich da mein Mayday ab oder drücke die rote Distress-Taste und wir fahren mal über Bordmanöver und dann fischen wir ihn gleich oder sieht gleich wieder raus. Dann brauchen wir jetzt keine Hilfe mehr. Aber dann würde man ihn einfach aufheben hinterher und dann ist es ja kein Fehlalarm in dem Sinne. Was häufiger passiert, ist, dass Leute diese rote Distress-Taste drücken, ohne dass irgendwas ist. Das passiert schon eher,
also aus Versehen,
wenn einer aus Versehen Mayday ins Gerät sagt. Ne? Das ist dann schon tückischer. Da kann man nur zwei Dinge empfehlen. Erstens das Gerät sofort ausschalten und wieder einschalten. Denn das wissen vielleicht nicht alle, das Gerät wiederholt diesen Alarm ständig, bis es eine Bestätigung kriegt. Und das sollte man erstmal verhindern. Das kann man am einfachsten dadurch, dass man das ausschaltet und wieder einschaltet. Es gibt auch Geräte, die haben eine Abbruchfunktion, aber das sind wieder nur einige. Also ausschalten, einschalten, Reset ist immer der beste Weg. Und dann ja auf Kanal 16 sofort aussenden. Please cancel my distress alert off und dann die Uhrzeit und hoffen, dass dann noch keiner losgefahren ist. Das ist ja UKW-Reichweite, das heißt, man kann das auch im Sprechfunk wieder aufheben. Das passiert interessanterweise relativ häufig. Also ich kenne die aktuellen Statistiken nicht, aber da waren wir auch schon mal bei 70-80% vor ein paar Jahren. Also ist schon verrückt.
Hast du selbst schon mal Mayday absetzen müssen?
Nee, habe ich noch nicht. Ich habe schon mal ein Mayday Relay abgesetzt, also eine Weiterleitung. Und zwar, wo ich ein anderes Boot gesehen habe, das in Not war und offensichtlich nicht funken konnte, weil sonst hätte ich ja das Mayday gehört. Das war tatsächlich bei den Balearen mal eine brennende Motorjacht, die ich vor mir hatte. Die fing auf einmal Feuer. Und da habe ich dann Mayday Relay abgesetzt. Die sprangen auch gleich alle von Bord, Mayday Relay abgesetzt. Aber Mayday selbst, ich klopfe hier mal auf Holz, toi, 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 noch nicht. Ich hoffe auch, dass ich das nie brauchen werde. Also, aber ja, gerade so Relay und so, das ist ein wichtiges Stichwort. Also ganz unabhängig von den ganzen Geschichten, ob man jetzt, was jetzt vorgeschrieben ist oder nicht vorgeschrieben ist und was man tun muss und verpflichtet ist oder nicht. Das ganze System setzt natürlich da drauf, dass es Menschen gibt, wie mich in dem Fall oder andere, die dann einen Notruf absetzen. Oder auch wenn sie einen hören und es kommt keine Antwort von der Rettungsleitstelle, gerade wir Segler sind ja prädestiniert mit unseren hohen Antennen auf den hohen Masten, dass wir das im Zweifelsfall weiterleiten und natürlich auch, dass wir da hinfahren. Also das ist schon wichtig. Mhm. Ich habe auch schon öfter mal in Foren gelesen, ich höre nicht Kanal 16 ab, weil da muss ich da nicht hinfahren. Also solche Sachen, das finde ich, muss ich sagen, das habe ich kein Verständnis für. Ne?
Nein, das ist absolut unseemännisch, das geht
ja,
nicht.
Absolut, klar. Absolut. Ne? Und das ist ja der Sinn des ganzen Systems. Ich habe tatsächlich auch schon mal von der Küste aus einmal die 112 gewählt, weil ich eine Rakete gesehen habe, eine Leuchtrakete. Mhm. Und auch das gehört ja dazu. Ne? Und da auf dem Wasser eine rote Leuchtrakete und da ist dann wirklich alles ausgerückt. Also ich bin wirklich kreidebleich geworden, als ich gesehen habe, was ich da ausgelöst habe. Also da kam alles, da kamen Schiffe, Hubschrauber, alles. Und auf meinen Anruf. Und die haben nichts gefunden. Aber da ist auch nichts zurückgekommen bei mir. Ich meine, ich habe ja nichts falsch gemacht. Ich habe ein Seenotsignal gesehen und habe die alarmiert. Und das hat wahrscheinlich irgendeiner aus Spaß abgeschossen. Das ist dann nicht mein Problem. Aber das sollte einen jetzt nicht davon abhalten, das zu tun. Ne?
Ja, ist ja auch toll, dass das System oder die Systeme funktionieren. Das
absolut.
Muss man ja eben auch sagen. Ne? Und das eben weltweit. Natürlich gibt es viele Länder, wo es nicht super funktioniert. Aber es ist dann doch ein System, was anspringt, wenn eben ein Mayday rausgeht. Ist ja auch
genau. Beruhigend. Und gerade die Schiffe in der Nähe, dass die helfen, das ist so, das ist eben auch das, was den Seefunk so besonders macht. Ne? Also wenn Leute, gibt auch immer Leute, die sagen, ja, die kann ja auch per Handy, haben ja heute überall Handynetz da, die Rettung rufen, dann sage ich, frage ich immer als erstes, wen rufst du denn da an? Und dann kommt meistens schon keine Antwort. Oder es kommt, Bremen, oder was haben die denn für eine Telefonnummer? Ne? Dann hört es auch schon auf. Aber davon abgesehen ist eben das Entscheidende, dass ich sowohl die Rettungsleitstelle, egal, überall auf der Welt gibt es eine Rettungsleitstelle für jeden Quadratmeter Küste, sowohl die Rettungsleitstelle als auch alle Schiffe in der Nähe erreiche. Und das ist so wichtig, weil ich würde zum Beispiel auch mitten auf dem Atlantik immer auch einen Notruf per UKW absetzen, obwohl ich da vielleicht nur 20 Seemeilen Reichweite habe. Aber das sind die ich da kriege, die am schnellsten bei mir sind. Ne? Da, wenn dann Holzer losfährt, der braucht vielleicht 3 Tage. Und das ist eigentlich das Tolle an dem System. Und da wird Seefunk, glaube ich, auch immer konkurrenzlos sein, weil diese Möglichkeit habe ich weder mit irgendeinem Notsender oder ähnlichem. Ne?
Hast du schon mal ein wirklich fatales oder sehr dramatisches Mayday gehört, hören müssen?
Ja, öfter. Also ich habe schon öfter Maydays im Funk gehört. Das bleibt ja auch nicht aus. Meistens ist es so, wenn Unwetter sind oder so, dann kommen auch einige in Not, die dann trotzdem rausgefahren sind. Und habe ich schon mehrfach erlebt, alles Mögliche schon und im Funk. Ich bin tatsächlich selber noch nie in die Gelegenheit gekommen, dort mitzuhelfen, weil ich habe das immer im Hafen gehört. Also ich habe das immer, während ich draußen war, habe ich es erst ein einziges Mal erlebt, dass ich einen Mayday-Call gehört habe. Das war allerdings über Grenzwelle und der war sehr weit weg. Also da wäre ich jetzt nicht mehr rechtzeitig hingekommen. Aber ich habe den bestätigt, ich habe gesagt, ich bin da, ich habe es gehört. Aber gegenüber der Rettungsleitstelle, aber die haben dann auch gleich gesagt, wo bist du denn? Und dann habe ich gesagt, wo ich bin. Und dann haben sie gesagt, nee, dann. Aber sonst vom sicheren Liegeplatz aus, ja. Also ich hör ja gerne nicht aus Schadensfreude oder ähnlichem, sondern mich interessiert es einfach, ob ich da irgendwas tun kann. Also auch wenn ich im Hafen liege, habe ich das jetzt nicht die ganze Nacht mitlaufen. Aber wenn ich merke, das geht da und her und ich habe gerade noch meinen Liegeplatz gekriegt, dann lasse ich den Funk schon an und gucke, was da passiert. Mhm. Und wenn es jetzt wirklich in der Nähe wäre, wo ich dann auch gleich hinfahren könnte und der nächste wäre, würde ich auch wieder ablegen und dahin fahren.
Klar.
Das hatte ich bisher noch nicht, ja. Aber ich habe schon öfter Notrufe im Funk gehört, ja.
Jetzt hat sich in den letzten Jahren unglaublich viel getan. Also es gibt dieses Zusammenspiel von Funk und AIS und anderen Notruf- und Kommunikationssystemen. Und alle bauen da drauf. Würdest du allen empfehlen, zum Beispiel AIS an Bord zu haben, unbedingt? Und wo sind denn dann auch wieder Grenzen gesetzt?
Also AIS ist ja eine wunderbare, sagte ich eben schon, eine wunderbare Ergänzung zum Funk, weil man von jedem Schiff die MMSI-Nummer hat, also diese Telefonnummer, sag ich mal, mit dem ich jedes Schiff individuell ansprechen kann. Und das ist ja auch eigentlich sein Hauptnutzen. Das heißt ja automatisches Schiffsidentifizierungssystem. Und also wenn ich eine Seefunkanlage mit DSC an Bord habe, dann gehört AIS einfach dazu. Ein zweiter Grund, warum ich AIS für absolut wichtig halte auf Sportbooten, ist das Gesehenwerden. Wenn ich einen aktiven AIS-Transceiver an Bord habe, dann sende ich selber Daten aus und verbessere dadurch meine Sichtbarkeit gegenüber allen anderen Schiffen sehr, sehr deutlich und vor allen Dingen gegenüber der Großschifffahrt auch, die ja auch ausrüstungspflichtig sind mit AIS. Das ist schon eine ganz tolle Sache, gerade was die aktuellen Standards angeht. Es gab da früher mal AIS-Transceiver Klasse BCS, die haben eher nach Gelegenheit als nach Plan gesendet. Die heutigen Sportschifffahrtstransceiver, die senden genau nach Plan und das ist eine tolle Sache, da die Sichtbarkeit zu verbessern. Gerade weil auch Kunststoffjachten schlechte Radarziele sind, ne? Und das um das zu verbessern, muss man schon richtig was tun, muss man einen großen passiven Radarreflektor haben. Alles schon ein bisschen aufwendiger. Mit AIS ist es auch technisch nicht sehr aufwendig. Das ist also, bei AIS gibt es kein Vertun und ich kann natürlich auch selbst den Verkehr beobachten, indem ich mir die empfangenen AIS-Ziele auf den Plotter lege und ähnliches. Ich muss da natürlich nur bedenken, dass das nicht hundertprozentig verlässlich ist. Also AIS ist, was die Auswertung der empfangenen Signale angeht, kein Kollisionsverhütungssystem. Das hat einfach damit zu tun, dass ich nicht beurteilen kann, ist der Schiff wirklich da an der Position, das es gemeldet hat? Da kann es Fehler geben. Und noch mehr, ist das aktuell? Wann hat er zuletzt gemeldet? Und so weiter und so fort. Also da gibt es Unsicherheitsfaktoren, aber um gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden, ist es toll. Mhm. Ich kann auch noch einen Satz sagen zu anderen Notrufmöglichkeiten, weil du das ja auch mit angesprochen
sehr
hast.
Sehr gern.
Also da sehe ich eher in Ergänzung zum Seefunk, also da sehe ich keine Konkurrenz. Und auch da gibt es jetzt nicht das eine, was ich jetzt für jeden Fall empfehlen würde und sagen würde, das andere kannst du vergessen. Also fangen wir mal bei den Satellitennotsendern an. Da ist ja die EPIRB, die zum Schiff gehört, als Satellitennotsender. Das ist eine ganz tolle Sache, weil das Bordstrom unabhängig funktioniert. Da ist eine Batterie drin. Das heißt, wenn mir irgendwie Wassereinbruch, die ganze Elektrik fällt mir aus, dann ist mir auch der Funk ausgefallen. Dann habe ich vielleicht noch ein Handfunkgerät, habe ich aber das Problem beim Handfunkgerät. Können wir vielleicht gleich sowieso noch mal kurz drüber sprechen, Handfunkgerät versus Einbau. Aber habe ich eine geringe Antennenhöhe und komme halt nicht so weit. Also von daher ist eine EPIRB, die per Satelliten Notruf aus, eine tolle Sache. Das geht gleich an eine Rettungsleitstelle. Der Nachteil dabei ist, es ist für die gesamte umliegende Schifffahrt ein stiller Alarm. Die kriegen davon nichts mit, die können das nicht empfangen. Und das ist wieder der Nachteil. Da gibt es auch bordstromunabhängige Alarmierungsmöglichkeiten. Das sind dann sogenannte SARTs, Search and Rescue Transponder. Die gab es früher als Radartransponder, heute als AIS gestützt, die über das automatische Schiffsidentifizierungssystem dann eine entsprechende Notmeldung aussenden und dort auch, die dort haben eingebaut, GNSS, geben die Positionen mit an, das machen die EPIRBs auch und erscheinen die dort auf der Seekarte positionsgetreu. Damit kann ich die Schifffahrt in der Nähe darauf aufmerksam machen, dass an dieser Position jemand in Not ist. Haben auch geringe Antennenhöhe. Meistens reicht man dann nicht mehr bis zu einer Rettungsleitstelle. Das heißt, dafür bräuchte man dann wieder die EPIRB. Und so hat jedes System so seinen Nutzen und seine Grenzen. Und eigentlich gehört das alles an Bord auf eine seegehende Yacht, finde ich.
Wenn man wirklich auch
Sicherheitsteile. Das dritte im Bunde sind diese MOP-Notsender, diese AIS-gestützten MOP-Notsender, die man sich an die Rettungsweste machen kann oder in die Rettungsweste stecken, finde ich auch eine ganz tolle Erfindung, weil jeder, der über Bord geht, die haben eine automatische Auslösung. Jeder, der über Bord geht, der sendet eine Position aus. Und gerade für die eigene Yacht ist es so wertvoll, wenn die auch AIS hat, kann die eben da direkt wieder hinsteuern. Und alle, die in unmittelbarer Nähe sind, kriegen das mit. Für schnelle Hilfeleistung eine ganz tolle Sache, kann ich jedem nur empfehlen. Also das ist ein echter Fortschritt, diese MOP-Notsender, diese AIS-gestützten, seit es die gibt. Also großartige Erfindung.
Zum Schluss sagtest du jetzt noch Handfunkgerät. Klar, haben wir eigentlich alle immer am Mann oder an der Frau. Und wir wissen auch, es ist beschränkt. Ne? Aber es ist trotzdem schön, es zu haben, finde ich immer.
Ja, das Handfunk-Seefunkgerät, das hat eigentlich nur eine wirklich gute Bewandtnis. Das ist eben auch dieses Bordstromunabhängige, dass ich eben sagen kann, ich steige in die Rettungsinsel über, ich kann das halt noch mitnehmen und mit potenziellen Rettern kommunizieren. Dafür ist es auch konkurrenzlos, das können alle Vorgenannten nicht. Für den Alltag an Bord würde ich immer eine Einbaufunkanlage empfehlen. Und da ist natürlich immer so die Diskussion mit eigenen, baue ich die unter Deck ein, baue ich die an Deck ein. Wenn ich die unter Deck anbaue, dann habe ich wirklich oben Schleusen oder sonst was, weil mit dem Hafen kommunizieren muss ich überall runterrennen. Und da haben die manchmal dafür noch eine Handfunke oder sie sagen, ich baue das im Cockpit ein, habe nochmal eine Handfunke, damit ich unter Deck kommunizieren kann, denn das ist ja meistens ruhiger, gerade wir Segler wissen das. Im Cockpit verstehst du dein eigenes Wort häufig nicht und dann auch nicht im Funk. Da gibt es aber Einbaugeräte, die haben einen Zweitbedienteil Und das ist da die bessere Lösung. Dann kann ich meinetwegen die Funkanlage unter Deck einbauen, habe so ein Zweitbedienteil im Cockpit und kann darüber dann trotzdem die große Antenne nutzen. Das wäre dann immer da meine Empfehlung. Oder man kauft sich gleich eine Blackbox-Anlage und hat Unterdeckenbedienteil oder Andeckenbedienteil. Das ist letztendlich Geschmackssache. Aber da im Bordalltag hat das Handseefunkgerät eigentlich keine große Bewandtnis. Es sei denn, ich habe halt ein Boot, das keine Bordelektrik hat, ne, das keine Batterie hat und so, dann ist das natürlich auch die einzig mögliche Lösung. Ne?
Sven, danke. Also ich kann nur sagen, mir hast du schon wieder ein bisschen Angst genommen, mir ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, ist ja alles gar nicht so schlimm und schwierig. Und wer von euch draußen mehr wissen möchte über dieses Thema, yacht-kompass.de ist Svens Homepage, da gibt es ganz viele weitere Informationen. Und nächsten Winter wirst du auch wieder ein VHF-Webinar bei der Yacht geben.
Ja, also
und das ist auch wirklich absolut sinnvoll. Und klickt euch durch bei yacht.de. Ja. Und Sven, dir vielen Dank für deine Expertise.
Sehr gerne.
Vielen, vielen Dank.
Danke, danke.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de.